Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute mit in der Sendung dabei ist Frau Claudine Willemont. Claudine, bist du mit in der Leitung?
Ja, hallo Thomas. Ich bin da.
Hallo Claudine. Schön, dich hier im Radiostudio zu haben, per Telefon. Wir haben dich eingeladen. Du bist eine Mitarbeiterin vom Center of Human Emergence in München. Und ihr habt auch ein Projekt, das ihr Social Architect nennt, wo es darum geht, aus integralen Perspektiven Fragen auch der Integration unserer Gesellschaften, auch der Fragen des Umgangs mit gesellschaftlicher Komplexität integral, evolutionär zu denken. Und ich hatte dich im Vorfeld gefragt, ob ihr auch zur aktuellen Thematik rund um die Flüchtlingskrise, die ja doch sehr virulent ist und die uns alle sehr beschäftigt, einfach Perspektiven habt. Jetzt nicht unbedingt Perspektiven im Sinne, dass ihr die Antwort auf die Flüchtlingskrise habt, das wäre ein bisschen zu viel verlangt, aber so einfach die Frage aus einer evolutionären Sichtweise mit dem Instrumentarium einer integralen Theorie im Hintergrund, können sich hier Sachen vielleicht tiefer und anders beleuchten lassen. Und da hattest du dankenswerterweise eingewilligt, dass wir einfach auch sozusagen anlässlich der Flüchtlingskrise sprechen, wie so gesellschaftliche Integration denn eigentlich funktionieren könnte. Insofern herzlichen Dank, dass du hier mit uns dabei bist.
Ja, ich freue mich sehr für die Einladung.
Frage vorweg. Die Flüchtlingskrise wird wahrscheinlich auch dich persönlich sehr betroffen haben und wird wahrscheinlich auch in deinem Bekanntenkreis, so wie in meinem Bekanntenkreis, wahrscheinlich in vielen Bekanntenkreisen in der Bundesrepublik und darüber hinaus einfach ein wichtiges Thema sein. Denkst du, dass hier ein vielleicht sogar ein neuer Geschichtsabschnitt für Deutschland, für Europa eröffnet wird mit diesem doch momentan massiven Zustrom von Notflüchtenden aus Krisengebieten, vor allem aus Syrien, aber auch aus Afghanistan und aus den Balkangebieten. Denkst du, dass hier mit dieser Krise, die momentan ja viele, viele Fragezeichen aufwirft, vielleicht wirklich auch geschichtlich ein neues Kapitel aufgeschlagen wird?
Ja, also für mich ist es sehr hilfreich, mit evolutionären Augen auch zu betrachten, was gerade geschieht. Das hilft mir auch nicht in Identifikation mit bestimmten Wertesystemen oder Gefühlen auch zu gehen und nicht in die Polarisierung einzusteigen, die ich betrachte und sehe um mich herum. Also wenn ich mit evolutionären Auge betrachte, was jetzt geschieht und versuche, den vielleicht höheren Sinn dahinter zu erkennen, im Sinne der Evolution, dann kann ich mir gut vorstellen, dass diese Krise ist eine Einladung des evolutionären Designs, den nächsten Schritt in unsere Entwicklung zu gehen. Was ich so wahrnehme mit dieser Perspektive, ist eine Beschleunigung oder es könnte eine Beschleunigung zu einem Shift gehen von einer Ethnozentrierung zu einer Weltzentrierung. Das heißt, wir könnten das so interpretieren, dass wir aufgefordert sind, unseren Reifeprozess als Menschheit voranzutreiben, weil letztendlich stellt sich auch uns die Frage unserer Identität in einem größeren Kontext. Also wer sind wir? Wer sind wir jenseits unserer Nationalität und geokulturelle Zugehörigkeit? Und dass gerade Deutschland jetzt im Zentrum dieser spirituellen Aufgabe sozusagen steht, finde ich besonders spannend, interessant. Und es ist für mich die Kontinuität. Wir hatten schon, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren ein Gespräch miteinander, wo ich schon sagte, dass ich Deutschland als ein großes Potenzial wahrnehme in eine Dynamik der Veränderung global. Und da ist Deutschland wieder gefordert, vielleicht diese unglaubliche Herausforderung auch zu begleiten.
Jetzt sprichst
also da sehe ich da durchaus eine geschichtliche, eine Möglichkeit jedenfalls, eine der historischen Entwicklung, ja.
Jetzt sprichst du von einem Übergang von einer ethnozentrischen Orientierung zu einer weltzentrischen Orientierung. Könntest du ein bisschen ausführen, was du damit meinst? Was für ein Übergang ist das?
Ja, also die Ethnozentrierung, in welcher die meisten von uns sich aufhalten derzeit, ist natürlich so die Sorge um die eigene kulturelle Identität, die zu bewahren, die zu schützen. Also alles, was uns als, sage ich mal, als Bayer oder als Deutscher ausmacht in unserem Verständnis, die ganze kulturellen Eigenheiten und auch unsere Einzigartigkeiten. Und wir definieren uns natürlich sehr stark darüber, wer wir sind, indem, ja, ich bin Französin oder du bist Deutscher. Und das ist die Ethnozentrierung, ein Verständnis unseres Selbst über unsere Kultur, die Sprache, die Art des Denkens und letztendlich auch, ja, unser Volkskunde. Wenn wir von einer Weltzentrierung sprechen, ist es natürlich ein gewaltiger Sprung, weil unsere Identität wird nicht mehr primär über eine Ethnozugehörigkeit definiert, sondern da überhaupt darüber, dass wir Menschen sind, also die Menschheit. Das bedeutet nicht, dass wir auf unsere Schätze der Ethnozentrierung verzichten, das ist also nicht ein Entweder-Oder, sondern diese ganze Einzigartigkeit, die uns kulturell ausmacht und die wir auch bewahren sollten, diese Vielfalt, ist nicht mehr unser, sage ich mal, primärer Identifikationsmodus, sondern wir wertschätzen das, wir sehen auch die Vielfalt, wir erfreuen uns auch an der Andersartigkeit, weil wir eine größere Verbundenheit auf der menschlichen Ebene mit allem, was ist und allen Menschen jenseits ihrer Kultur. Fühlen wir uns damit verbunden. Das heißt, das ist natürlich ein gewaltiger Paradigmenwechsel. Und es wird sicher nicht von heute auf morgen passieren, aber wenn wir sehen, wie das evolutionäre Design sich hin entwickelt zu mehr Komplexität und Freiheit und Bewusstheit, ist dieser Schritt eine natürliche weitere Entwicklung unseres Potenzial. Es ist keine Garantie, aber ich sehe das in diesem Kontext, dass es durch diese Krise ein erster Schritt dahin sein könnte.
Jetzt ist natürlich diese Krise für das, was du gerade schilderst, eine ziemliche Steilvorlage. Und man könnte auch sagen, das sind schöne, hehre Ziele, die du hier aussprichst, die ja einfach sehr Sinn machen, dass es wichtig ist, hier jetzt einfach sich nicht nur als Bayer, als Deutscher, als Österreicher zu fühlen, sondern auch mit ins Bild zu nehmen, dass wir eben ja Weltbürger sind. Jetzt kann ich aber durchaus verstehen, wenn ja in den nächsten Jahren, ich sag mal, vielleicht Millionen von Menschen aus anderen kulturellen Zusammenhängen, aus islamischen, arabischen Hintergründen, aus auch Zentralasien, in den mitteleuropäischen Raum kommen, dass hier in breiten Bevölkerungsschichten, und damit meine ich eben nicht nur wirklich auch fremdenfeindliche oder per se fremdenfeindliche Schichten, Ängste auftreten, dass, ich sag's mal so platt, Heimat nicht mehr Heimat ist. Dass auf einmal man durch die eigene Stadt geht und das Gefühl einer Fremde hat, die einem beunruhigt. Jetzt ganz davon zu schweigen, dass wir ja auch mit riesigen sozialen Herausforderungen hier konfrontiert sind, hier einfach Menschen in Not hier auch über Jahre helfen zu müssen.
Ja. Also du sprichst natürlich etwas ganz Wesentliches. Bei aller evolutionäre Perspektive und integralen Perspektiven, und das gehört auch zu der Arbeit von Social Architect, dürfen wir nicht die Bodenhaftung verlieren, sondern wir schaffen eben die Brücken dazu. Diese Ängste, die natürlich da sind und vielleicht stärker werden in der Idee des Verlusts der eigenen Identität oder eine empfundene Bedrohung durch das Anderssein, natürlich sind sie da und werden da sein. Es ist eine ganz natürliche Reaktion, sich erstmal in dem, was wir als unser Wesen wahrnehmen, schützen zu wollen. Und zu Recht. Die Frage ist eher für mich, wie adressieren wir das? Wie gehen wir mit diesen Ängsten um? Und mein Eindruck im Moment ist zum Beispiel die ganze Bewegung der Pegida, die immer größer wird, ist für mich so ein Ausdruck dessen. Hier ist ein starkes Verlangen nach sich zeigen, die Ängste zeigen. Ich habe im Moment noch nicht das Gefühl oder den Eindruck, dass diese Ängste wirklich in einer radikalen Offenheit adressiert werden. Und ich finde das sehr schade, weil wenn wir uns diesen Ängsten stellen, die auch in uns selber sind, selbstverständlich, Pegida ist nur ein Vergrößerungsglas oder ein Spiegel dessen, was jeder von uns irgendwo in sich auch hat. Wenn wir uns diesen Ängsten nicht stellen und mit Offenheit diese Menschen begegnen und sie einfach fragen, mit Neugier, in Wertschätzung und Respekt, was ist das genau, was diese Angst oder diese Ängste ausmacht, dann werden wir nicht an der Quelle kommen und dann wird es schwierig, gemeinsam einen schöpferischen Prozess in Richtung Lösung zu entwickeln. Wenn wir einen Teil dieser Bevölkerung, diese Menschen, die Ängste haben, einfach ignorieren. Sie dürfen zwar demonstrieren, weil wir in einer Demokratie sind, aber ist ein echtes Interesse da, sich auch für diese Ängste zu öffnen und zuzuhören, was sie wirklich sie beschäftigt. Und wir könnten viel daraus lernen. Das könnte uns ganz viel Impulse geben, wie wir eine gemeinsame Zukunft gestalten könnten. Weil die Ängste haben oft auch einen Lösungsansatz darin, wenn wir richtig zuhören. Also ich denke, das ist sehr, wollen wir tatsächlich uns öffnen und das Thema Integration angehen, werden wir alle, wirklich alle Stakeholders, alle Beteiligten zusammenführen müssen, zusammenbringen müssen, auch die Ängste haben, die Wut haben, die aggressiv sind, die dagegen sind, die gehören natürlich in diesem Prozess.
Schön, dass du das so ansprichst, weil hatte ich wirklich die Hoffnung, jetzt mit dir durchbesprechen zu können oder auch einfach von euch zu hören, um euren Begriff zu verwenden, als Social Architect. Wie müssen wir unser soziales Ganzes als Architekt gestalten, um hier aus Gegensätze kreative Ansätze gestalten zu können? Welche Gedankengänge habt ihr, wo ihr denkt, das sind Möglichkeiten, diese Gegensätze zwischen einerseits einem, nennen wir es mal, humanitären Weltbürgertum und andererseits einem Heimatbedürfnis oder auch einem sozialen Schutzbedürfnis so zu vermitteln, dass eben, wieder um deine Worte zu verwenden, alle Stakeholders hier Teil des Prozesses sein können. Welche Methoden schlagt ihr vor? Was sind hier Ansätze, die aus eurer Sicht zielversprechend sind?
Ja, also wir haben durch Don Beck unter anderem entwickelt ein sehr hilfreicher Prozess, der Meshworking heißt, also Mesh von englischen Weben, wo wir die Dimension der Vertikalität, Horizontalität haben. Und das bedeutet, dass wir eben zuerst alle Beteiligten zuhören. Und wenn ich alle sage, meine ich wirklich alle. Also wir hätten zum Beispiel Vertreter einer Pegida-Bewegung, Vertreter der Politik von alle Parteien. Wir hätten Vertreter der Zivilgesellschaft, von Gemeinden, Bürgermeister. Wir hätten natürlich auch Vertreter von Migranten und Asylbewerbern, Jugendlichen, älteren Kinder, also wirklich ein Querschnitt letztendlich des ganzen Feldes, das von diesem Thema berührt und betroffen ist. Und das Erste ist wirklich, das Zuhören. Das haben wir auch verlernt, weil jeder meint, er hat die Lösung und so müsste es gehen und so muss es man machen. Also wir als Social Architect haben keine Lösung, wir haben auch keine Antworten, sondern was wir tun können, ist einen Rahmen stellen, also Raum, Zeit und eine innere Haltung, damit dieser schöpferische Prozess zwischen allen Beteiligten passiert. Und Meshworking ist im Grunde genommen, hat sehr einfache Prinzipien. Und es ist mehr als eine Methode. Also zuerst eben die Vielfalt der Stakeholders zu haben. Die erste Frage, die wir vielleicht gemeinsam erforschen würden, ist, welche Bedürfnisse sind da? Weil oft hinter Positionen, verhärtete Positionen stecken unerfüllte Bedürfnisse. Also es gilt erstmal zu hören, was sind die Bedürfnisse? Und die sind natürlich entsprechend der unterschiedlichen Wertesystemen sehr unterschiedlich. Nach diesem Zuhören der Bedürfnisse und der persönlichen Interessen der jeweiligen Beteiligten wird der nächste Schritt sein, zu schauen und gemeinsam zu kreieren, das ist eine sehr kreative Arbeit, ein übergeordnetes Ziel zu formulieren. Das heißt, eine gemeinsame Vision, ein Ziel, das so klug und weit formuliert wird, dass alle diese persönlichen Interessen sich darin finden können. Mhm. Zum Beispiel könnte ein übergeordnetes Ziel heißen, wir arbeiten gemeinsam am Wohlstand Deutschlands. Und wir hören hier, es geht nicht um Integration, um Assimilation, um sich anzupassen, sondern das Ziel könnte Wohlstand sein, weil das ist ein Thema, das alle sehr betrifft. Und oft ist die Angst dahinter, der Wohlstand wird geringer, wenn wir die Migranten haben. Also es könnte zum Beispiel so ein übergeordnetes Ziel. Und wenn dieses Ziel von allen getragen wird, verbrauchen wir viel weniger Energien, weil indem ich dieses übergeordnete Ziel mittrage und auch erreichen will, erreiche ich auch mein persönliches Ziel. Und der dritte Schritt wäre die Ressourcen. Wir gehen davon aus, dass alles, was wir brauchen, ist da. Also wir haben eine Unmenge an Experten in diesen Fragen. Wir haben unglaublich viele Talente. Also da wirklich zu identifizieren, wo sind die jeweiligen Ressourcen bei allen diesen unterschiedlichen Wertesystemen und Menschen? Wo hat jeder seine Stärke? Und wie können wir sie in Synergie bringen? Mhm. Das ist so ein Prozess des Meshworking.
Kannst du diesen Prozess des Meshworkings vielleicht jetzt auch in eine konkrete Utopie formulieren? Für Menschen, die jetzt in Deutschland Politik machen, jetzt egal auf welcher Ebene, wie würde so ein Meshwork-Prozess ausschauen? Welche Initiativen könnte oder müsste man ergreifen, um hier solche Schritte, die du hier skizziert hast und die ja absolut einfach Sinn machen, weil es ist mir zumindest sehr einsichtig, wenn es gelingt, sozusagen ein gemeinsames, übergeordnetes Prinzip zu finden, das alle vertreten können, dann kann man ja anfangen, darüber zu reden und durchaus auch zu streiten, wie man dieses Ziel gemeinsam erreichen kann, anstatt sich gegenseitig in Vorwurfstiraden zu verstricken. Wie soll man sich das vorstellen? Sind das Sachen, die über die Medien laufen? Denkst du an Bürgerkomitees? Denkst du an Stadtteilzusammenkünfte? Denkst du an politische Parteien, die miteinander sprechen? Wie kann man sich das denken, was ihr hier vorschlagen würdet?
Mhm. Im Grunde genommen alles das, was du erwähnt hast. Ich kann mir vorstellen, dass dezentrale Meshwork-Prozessen sehr sinnvoll wären und dass wir von einer Also wie du sagst, in jeder Gemeinde zum Beispiel könnte man, also hier in meinem Dorf, könnte ich mir vorstellen, mit der Bürgermeisterin ein Gespräch zu führen, mit allen Beteiligten. Wir haben auch hier ein Haus mit 70 Migranten. Also wir könnten uns wirklich vorstellen, dass dezentral in jeder Gemeinde, natürlich der Wille sollte da sein und das Interesse, das ist die Voraussetzung dafür, könnte ich mir vorstellen, dass wir dezentral so anfangen, mit denen, die sagen, ja, wir haben Lust dazu, wir finden es sinnvoll, das gibt uns Kraft, da kann auch die Energie aller Beteiligten in eine Richtung fließen, auch wenn natürlich Auseinandersetzungen da sind, aber dieses Ziel bündelt auch die Kräfte und die Lust, auch in Aktion zu treten. Das hilft uns, aus der Ohnmacht auch rauszukommen. Also das kann dezentral in vielfältigen Weisen passieren. Wichtig wäre dann, wenn es sich herausstellt, dass dieser Prozess sehr hilfreich ist, eine Verbindung dieser dezentralen Aktion, was da passiert, bis hin zum auf der Bundesebene, so dass wir so kleinere dezentrale Prozesse starten mit Meshworking, die miteinander verbunden werden. Und das kann eine Bürgerinitiative sein. Also wir haben vor, nächstes Jahr ein Meshworking-Prozess anzubieten, damit Menschen das lernen können. Und das wäre natürlich, würde sich anbieten, da einzuladen, eine Gemeinde zum Beispiel als Fallbeispiel mit einzusteigen. Das wäre so eine Idee, wie wir konkret nächstes Jahr starten könnten und das dokumentieren und auch vervielfältigen.
Ich meine, was momentan passiert, läuft ja eher auf Konfrontation hinaus. Das sind einerseits Menschen, die einfach aus einem tiefen humanitären Bewusstsein heraus, würde ich mal so sagen, denken, wir dürfen uns hier nicht verschließen, buchstäblich. Wir dürfen uns hier nicht verschließen, wir dürfen unsere Grenzen nicht verschließen. Hier ist menschliches Elend, das hat außerdem auch mit uns zu tun, mit unserer internationalen Politik und unserem internationalen Sein zu tun. Also wir sind nicht unbeteiligt mit dem, was in Syrien zum Beispiel passiert.
Ja.
Wir dürfen hier nicht einfach die Grenzen dicht machen und sagen, euer Elend geht uns nichts an. Teilweise auch unterstützt mit Menschen, die denken, ein Land wie Deutschland, das ja auch durch struktureller Überalterung leidet, dass das auch mittelfristig uns auch hilft, hier wirklich Menschen zu haben, die ins Land kommen. Auf der anderen Seite Menschen, und hier denke ich vor allem an Pegida und an AfD, die aus einem Identitätsverständnis, das wahrscheinlich wirklich mit euren Worten ethnozentrisch richtig betitelt ist. Also, denen geht es darum, einerseits, dass sie sich verstehen als eingebunden in eine bestimmte lokale Kultur, die dann durchaus mehr fränkisch, bayerisch oder sächsisch als deutsch ist, mit ihren Familienzusammenhängen, die Angst haben, dass das, was ihnen Identität gibt, was ihnen die Identität ihres Lebens gibt einerseits und andererseits, was ihnen auch die soziale Sicherheit ihres Lebens gibt, dass das durch, ich sage Stichwort Fremde, noch dazu Fremde, die aus einem ganz anderen kulturellen Kontext kommen, nicht einmal Christen sind, nicht einmal Europäer sind, um das reinzuwerfen, zwischen diesen Welten gibt es momentan ja keine jedenfalls mehr sichtbaren produktiven Dialogzusammenhänge, sondern es gibt eine Zuspitzung auf beiden Seiten, wo die eine Seite als Gutmenschen verächtlich gemacht wird, die abgeschottet sind von den sozialen Realitäten dieses Landes. Der Vorwurf ist dann auch, und der ist ja nicht ganz falsch, dass viele Menschen, die hier wirklich ihr soziales Engagement haben, auch Menschen sind, die sozial weniger gefährdet sind. Es sind meistens die gefährdeten Menschen, die jetzt nicht nur, weil sie bewusstseinsmäßig enger sind, sondern weil sie einfach gefährdet sind, größere Ängste haben. Diese Menschen werden auf der anderen Seite natürlich sehr schnell, gerade in Deutschland, ins faschistische, ins nationalistische Eck gestellt. Wie soll man denn diese zwei Diskurse zusammenbringen?
Diejenigen, die Angst haben um ihre Identität, wie ich vorhin sagte, wäre wichtig, sich näher mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen. Weil solange wir die nicht adressieren, wissen wir nicht genau, was dahinter steckt und können auch mit denen keine Vision gemeinsam entwickeln, um Sicherheit zu vermitteln oder was auch immer sie brauchen. Also das heißt, was brauchen die? Ich weiß es nicht, weil wir mit denen nicht gesprochen haben. Mhm. Also werden sie in einem Topf geworfen mit den Rechtsradikalen, wo ich vermute, dass die meistens nicht rechtsradikal sind, sondern im Moment keinen anderen Weg gefunden haben, ihre Angst und ihren Wut zum Ausdruck zu bringen. Also das heißt, hier ganz gezielt den Rahmen zu öffnen, einfach zuzuhören, was sie so bewegt. Ein anderer Aspekt, und da denke ich, dass es vielleicht sogar Verbindungspunkte gibt, an welche wir noch gar nicht denken, wenn ich also mit dem Spiral Dynamics Modell drauf schaue, sind genau diese Menschen, die Angst vor den Ausländern haben, im Grunde genommen verankert im selben Wertesystem, also Purpur. Das heißt, diese Ethnozentrierung, diese Stammesgesellschaft, wenn du also von Bayern sprichst oder Sachsen. Das heißt, da wäre es sehr spannend und interessant und vielleicht sogar eine Tür, sie miteinander zusammenzubringen, damit sie sich kennenlernen, also von Stamm zu Stamm sozusagen. Mhm. Und da sollten sie natürlich alle beteiligt sein an diesem Prozess. Ich vermute auch, dass ein Aspekt der Angst ist die Anonymität. Solange ich jemand nicht kenne oder etwas nicht kenne, werde ich erstmal in eine reaktiven Muster reingehen, um mich zu schützen. Das heißt, da auch dieses Kennenlernen, weil letztendlich wollen sie genau das bewahren, was auch die Ausländer für sich bewahren wollen. Und das ist vielleicht so die Schnittstelle, wo eine Begegnung auch stattfinden kann. Das andere ist, wieso schauen wir uns nicht die positiven Beispiele an? Und die gibt's. Also zum einen werde ich ein bisschen provokativ reinwerfen. Mhm. Wie hat Deutschland es geschafft, Bayern zu integrieren? Man könnte sagen, ist Bayern integriert? Freistaat Bayern, ja, das wissen wir. Ich lebe in Bayern. Und ich sehe auch, wie die Bayern sehr, sehr stark ihre Traditionen auch bewahren, sowohl die Sprache. Also meine Nachbarn sind jeden Sonntag in Tracht und Dirndl. Und als ich Besuch aus Frankreich hatte, wo sowas undenkbar ist, war wirklich meine Verwandte, hat sie betrachtet, als ob sie gerade mitten in Afrika wäre, mit Folklore, weil sie das gar nicht fassen konnte, dass im Nachbarland Deutschland sowas gibt. Ja, also das heißt, wir haben in Bayern ein Beispiel, wie die Tradition, die eigene Identität als Ethno-Gruppe bewahrt wurde und trotzdem, denke ich, hoffe ich, eine nationale Identität auch möglich war. Mhm. Und ein Beispiel, das sehr positiv ist, auch in Bayern, ist die Stadt Augsburg, wo ich auch wirklich hinfahren werde. Das ist sehr interessant, wie sie Integration angehen, und zwar seit 1974. Also Augsburg hat 278.000 Einwohner und war vor einigen Jahren wirklich bedroht. Also die Bevölkerung ging zurück. Und sie haben inzwischen 42,6% Menschen mit Migrantenhintergrund. Also mhm. fast die Hälfte der Bevölkerung von so einer kleinen Stadt. Und im Univiertel haben sogar 3/4 der unter 18-Jährigen Migrationshintergrund. Und wir hören nie von Problemen in dieser Stadt. Und ich kenne jemand dort, der diesen Prozess begleitet hat. Es scheint hier extrem gelungen zu sein mit einer Vielfalt an Menschen, also Kasachstan, Russland, Rumänien, aus Syrien, aus Afrika. Und es wäre doch hilfreich, einfach zu sehen, wo sind die positiven Beispiele, wo sowas funktioniert, wo die, sage ich mal, ursprüngliche Bevölkerung, die Deutschen, nicht in Angst, in Reaktion, in Wut und Hass gegangen sind. Was haben die gemacht? Was Bedingungen wurden geschaffen, dass sowas möglich ist?
Wenn ich einfach so direkt nachfragen darf, was hat Augsburg richtig gemacht?
Genau. Was hat Augsburg richtig gemacht? Sie haben sich wirklich ganz, ganz früh damit mit diesem Thema befasst und haben eben dieses Migrationsstelle gegründet, die aber nur von eben Migranten gehalten sind. Also es gibt so prozentuell Vertreter von jeder ethnischen Gruppe eben. Und sie haben das selbst in die Hand genommen. Ich vermute natürlich mit auch Eingebürgerten zusammen. Aber es scheint hier eine Dynamik gewesen zu sein, die von Anfang an ein sehr funktionales Design. Also ich werde hinfahren, um mir das genauer anzuschauen, was die da gemacht haben.
Mhm. Kennst du noch andere Beispiele, die hier für dich beeindruckende positive Möglichkeiten sind, wie Integration gestaltet werden kann, dass sie erfolgreich ist?
Vielleicht wäre das auch interessant, in den Niederlanden zu schauen, weil sie haben diesen Prozess vielleicht nicht in der Heftigkeit, wie wir das haben, also in Bezug auf Zahlen, aber sie sind durch einen ähnlichen Prozess vor einigen Jahren gegangen und mussten wirklich aus eigener Erfahrung sehen, wie viel auch humanistische Haltung, unreflektierte humanistische Haltung an Negativen auch mit sich bringen kann. Mhm. Und durch eine vielleicht falsch verstandene Toleranz, zu viel Toleranz in Bezug auf die Andersartigkeit der Ausländer mit ihrer Kultur, gerade mit dem Islam, haben sie die Tür geöffnet für jeglichen Missbrauch in Richtung, also das rote Meme in Richtung individuelle Macht ausüben, Dominanz und willkürliche Entscheidung der Bevölkerung, bis hin wirklich zu gewalttätige Aktionen. Die Regierung hat dann frühzeitig tatsächlich dann erkannt, so kann es nicht gehen, und unsere Kollegen, die auch mit SDIs Paradynamics arbeiten, haben da einen Prozess gestartet, wo es wirklich darum ging, Ordnung, Gesetz wieder einzuführen und ganz klare Grenzen zu ziehen. Also weg von dieser falsch verstandene Toleranz mit zu viel Humanismus auf Kosten der eigenen Gesetzgebung und der Errungenschaften der Demokratie, hin zurück zu sich besinnen auf die eigenen Werte. Und sie haben ihre Integrationspolitik komplett neu definiert. Also sie haben auch Videos gedreht, um diejenigen, die in dieses Land jetzt einreisen, ganz klar zu zeigen, wer sind wir als Niederländer, wie verstehen wir uns, wie verstehen wir unsere Kultur, was ist für uns ein No-Go, was erwarten wir von Menschen, welche Gesetze gelten für alle. Und wenn ihr euch nicht daran haltet, dann gibt's auch Konsequenzen. Also da wirklich nochmal einen Schritt zurück, um diesen Aspekt der, letztendlich geht es auch um der Wertschätzung der eigenen Kultur, ja, und der Einforderung von den, die hinkommen, Einforderung, dass sie sich auch an den Gesetzen halten. Und das war ein notwendiger Schritt. Und ich hoffe natürlich, dass es in Deutschland auch so bleibt. Und ich sehe als eine sehr, sehr wichtige Klammer in dem Thema Integration die Ebene der Ordnung, der Gesetze, also autoritär und Stabilität, was wir als blaues Meme sehen in dem Modell, ist eine absolut wichtige Klammer, hat eine wichtige Klammerfunktion, um eben diese Unterschiedlichkeit zu halten, damit es nicht auseinanderbricht.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die geht mehr in eine visionäre Richtung. Und ich bin sehr gespannt, wie du das siehst, weil gerade jetzt durch die Herausforderung der Flüchtlingskrise die Diskussion sehr darauf fokussiert ist, was sind die Gefahren dessen, was hier geschieht. Und das ist ja auch berechtigt. Und du hast auch jetzt, glaube ich, auch einen Aspekt mit reingebracht, der auch, glaube ich, für uns wichtig ist, immer mitzureflektieren, dass es so etwas wie einen naiven Humanismus gibt, der vielleicht negative Konsequenzen der humanistischen Grundhaltung nicht gewillt ist, mitzureflektieren. Das einfach zu sehen, dass einfach naiver Humanismus allein vielleicht noch nicht wirklich die Ziele erreicht, die er eigentlich erreichen möchte. Er muss auch reflektiert sein und solche Dinge, die hier Wertehaltungen und auch Forderungshaltungen mit einbringen in die Debatte, auch denen, die aus einer humanistischen und einer weltzentrischen Sicht, gerade auch für die, auch wichtige Reflexionspunkte sind, wo wir uns überlegen müssen, einfach nur gut sein zu wollen, ist auch nicht die Lösung. Wir brauchen hier ein komplexes Denken, das wirklich einfach auch alle Stakeholders und auch die ganze Komplexität der Situation mithält. Einfach sich nur als humanistisch zu fühlen, ist noch nicht genug. Die Frage einer, die meines Erachtens, vielleicht ist es ja auch zu früh, die hier wenig reflektiert ist, was sind eigentlich die Chancen dessen, was hier passiert? Und einer der Chancen, die ich sehe, und da bin ich sehr gespannt, wie du das beurteilen würdest, ist, dass gerade ein Land wie Deutschland, gerade auch im Gegensatz zu Ländern wie Frankreich oder die Niederlande oder auch Großbritannien, insofern ein Identitätsproblem hat. Und damit meine ich jetzt nicht die deutsche Geschichte, sondern das deutsche Nationalitätsverständnis. Dass ein Nationalitätsverständnis ist, das mehr ethnisch orientiert ist als das niederländische oder auch das französische. Das französische Nationalverständnis ist ein staatlich definiertes, ein staatlich verstandenes. Das heißt, ich kann als Araber Teil der französischen Nation sein, weil sich das Nationalitätsgefühl weniger, ich rede jetzt nicht von der Front National, sondern von dem mehrheitlichen Nationalitätsgefühl auf die Ethnie der Gallier oder wie auch immer der Franken bezieht, sondern auf einen gewissen Staatsgedanken mit Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Deutschland hat hier auch aus historischen Gründen eine nationale Identität, die eher einen Schwerpunkt ins Ethnische hat. Könnte es möglich sein, dass hier eben auch durch diese neuen Entwicklungen wir eine Umorientierung finden und sagen, nee, Deutsch ist vielleicht weniger die Frage, ob wir jetzt von irgendwelchen Germanen abstammen oder Galliern oder was immer abstammen, sondern Deutsch sein hat vielleicht etwas mit einem bestimmten Kulturgut zu tun, dass dieses Mitteleuropäische vom Idealismus, von auch sogenannten deutschen Werten geprägte kulturelle Milieu ist, das Teil der deutschen Identität sein soll und auch bleiben kann, so dass es, und das wäre dann sozusagen die utopische Nuance da drinnen, dass es möglich ist, dass es in, ich weiß nicht, 20, 50 Jahren nicht nur bayerische und fränkische Deutsche gibt, sondern auch syrische Deutsche, die deswegen in Deutschland sind, weil sie hier auch ein Votum für ein bestimmtes kulturelles Umfeld haben, das eben, ich nenne es mal deutsche Werte, also damit meine ich jetzt keine völkischen Werte, sondern dieses mitteleuropäische von einem gewissen philosophischen Hintergrund, von auch gewissen kulturellen Milieu geprägte Identität als etwas Positives empfinden, zu dem sie sich zugehörig fühlen, obwohl sie eigentlich aus Bagdad kommen. Wenn das gelingt, wäre das ja eine Transformation dessen, was die deutsche Identität ist, was dem deutschen Identitätsproblem unheimlich helfen könnte. Siehst du diese Vision als etwas, was man sozusagen zumindest als visionäre Kraft hier mitten in die Diskussion einbringen könnte?
Ja, durchaus. Also du hast es wirklich wunderbar jetzt formuliert, und als du das so erzähltest, sah ich schon die Bilder in meinem Kopf von diesem von diesem Deutschland mit allen diesen Facetten. Vielleicht wird es auch in Deutschland eben diese Frage der Identität neu mal aufwerfen. Die gab es natürlich nach dem Krieg, durch die Trennung der zwei Deutschland, dann mit der Wiedervereinigung. Wir wissen nicht, ob Integration da wirklich auch gelungen ist zwischen ehemaligen Ost und West. Und ich denke, dass vielleicht eine Frage für Deutschland könnte sein, oder eine Chance auch, nicht unbedingt, wen wollen wir sein, sondern wen wollen wir werden? Mhm. Also das in einem Evolutionären wiederzusehen, der Entwicklung, des Schöpferischsein. Wer sind wir im Werden? Wir Deutsche. Und ich glaube, eine der großen Besonderheit Deutschland ist eben durch Föderalismus diese Vielfalt der kulturellen Einzigartigkeiten, was eben in meinem Empfinden die Integration von weiteren kulturellen Gruppen sogar erleichtern kann. In Frankreich hat man natürlich durch diese Zentralisierung der Macht und eine nationale Identität, empfinde ich das schon als schwieriger, jetzt Franzose zu werden oder zu sein. Und deswegen ist es ein sehr großes Thema auch in Frankreich, die Integration der arabischen Gemeinschaft zum Beispiel. Vielleicht liegt es gerade in diese Vielfalt schon, und die Deutschen sind daran gewöhnt, diese Unterschiedlichkeiten regional zu haben und auch stolz darauf zu sein und sich vielleicht auf den Arm zu nehmen. Das, natürlich war das nicht immer so zwischen Preußen und Bayern, das wissen wir.
Auch da gibt es Kriege.
Aber bitte? Ja.
Auch da gab es Kriege.
Auch da gab es Kriege. Aber sehen wir heute, wo die Deutschen stehen damit. Ja, also das ist fantastisch.
Nee, das, ich habe das durchaus jetzt als Unterstützung deines Arguments gemeint, dass es eben hier auch heftige Kriege gab und sogar noch in der Weimarer Republik war der Gegensatz zwischen preußisch und bayerisch mit dem Wort Kulturkampf besetzt, was ja auch sozusagen der Kulturkampf des protestantisch dominierten Nordens gegen den katholisch dominierten Süden ausgemacht hat. Das sind Dinge, die zwar jetzt manchmal in der Kontroverse, jetzt kommt sie ja wieder hoch mit Seehofer und Merkel, wieder hochkommt, aber das sind ja nur mehr wirklich so Nachklänge dessen, was hier mal an Konflikt vorhanden war.
Ja. Und wir sollten auch nicht unterschätzen das Transformationspotenzial aller dieser Menschen, die hier kommen, die wirklich auch genau nach Deutschland kommen wollen, weil sie sich erhoffen, eine Ausbildung zu bekommen, arbeiten zu können, vielleicht am Wohlstand auch teilzuhaben. Aber es ist eine unglaubliche Kraft und positive Kraft, die hier mit reinkommt, die auch ein Potenzial der Beschleunigung in der Transformation hat, von Ethnozentrierung hin immerhin zu eine Form von Autonomie und Nationenbildung und Demokratisierung. Also diese Kraft sollten wir nicht unterschätzen. Es beschleunigt sich alles sehr, sehr, sehr schnell.
Ja, yeah. Und vielleicht auch dann noch dazu gesetzt, noch als Frage an dich gerichtet, wenn es gelingt, Identität so umzuformulieren oder vielleicht mit dir gesprochen, Identität so auch zukunftsfähig zu machen, dann wäre das ja vielleicht auch eine Strategie, auch Bevölkerungsschichten mitzunehmen, die hauptsächlich identitätsorientiert sind. Wenn es Angebote gibt, dass es eine flexiblere Form von Identität gibt, wo Identität eben auch mit einem Döner noch ident sein darf, wo durchaus auch wie der Italiener jetzt zum deutschen Innenstadtbild dazugehört, hier eine Identität entwickelt werden muss. Aber das ist auch etwas, was aktiv eben auch als Sozialarchitekt angegangen werden kann, zu sagen, hier gibt es eine spezielle Form von Konglomerat, wo Identität der Syrer, vielleicht auch Afghanen, in welcher Form auch immer, sich zu etwas findet, was aber, und das glaube ich ist wichtig, noch immer, weil es in Deutschland sein wird, auch eine Form von Deutsch ist. Also wo das Ganze nicht nur Multikulti ist, sondern eben auch eine deutsche Farbe annehmen darf, die dann vielleicht eben durch Stichwort deutsches Kulturgut mehr sich trägt als jetzt durch deutsche Abstammung.
Ja, also ich bin Französin und ich habe auch interessanterweise erst vor ein paar Wochen festgestellt, dass ich auch zu den Menschen mit Migrationshintergrund gehöre. Ich hatte mich in den letzten 30 Jahren nie als solche wahrgenommen. Also es war sehr interessant auch für mich, das so zu reflektieren. Und die große Chance ist, dass letztendlich wir Kulturen wählen können, also Aspekte der verschiedenen Kulturgütern, wie du sagst, oder dem Kulturgut, und anfangen eben, indem wir mit einer anderen Kultur uns verbinden, die Schönheit der eigenen nochmal neu zu entdecken und auch die Schönheit in der anderen Kultur. Und dann haben wir eine Vielfalt und können uns hier bestimmte Ritualien bedienen oder da bestimmte Einzigartigkeiten. Also es erweitert einfach die Möglichkeiten. Ich denke, wichtig, um das Thema Angst zu besänftigen, ist, den Menschen Räume zu lassen, um auch das, was sie mitbringen, weiterhin wertschätzen zu dürfen. Ich glaube, das ist sehr gefährlich, wenn wir in ein Entweder-Oder und du wirst dich integrieren erst wenn. Es ist ein Sowohl als auch. Und ich finde die Idee, die du einbringst mit dem deutschen Kulturgut, sehr schön, weil das hebt die Diskussion, es erweitert einfach den Blick drauf. Also es geht nicht um eine deutsche Abstammung, sondern ja, was an der deutschen Kultur, an diese großartige Kultur, möchte ich auch für mich haben? Womit möchte ich mich darin sehen und mich auch damit verbinden? Und das erweitert einfach die Auswahl.
Es erweitert die Auswahl und es erlaubt eben auch Fragen der Identität neu zu stellen. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, gerade auch von Menschen, wo ich jetzt uns beide so zähle, denen es sehr stark um eine weltzentrische Orientierung geht, auch mitzureflektieren, dass wahrscheinlich auch weltzentrisch nicht wirklich ohne eine Verwurzelung funktioniert.
Ja.
Das heißt, es braucht beide Pole. Wir hatten in unserem Webcast hier im Rahmen unseres Projekts One World Dialogue einen wunderschönen Beitrag von einem indischen Freund von uns, der gesagt hat, wenn Menschen nicht in ihrer eigenen Tradition verwurzelt sind, dann entwickeln sie auch nicht die Spannbreite des Bewusstseins, um ein globales Bewusstsein überhaupt halten zu können.
Ja.
Und das war schon etwas für mich auch sehr Aufklärendes zu sehen, dass dieser Widerspruch zwischen meinem lokalen Bewusstsein oder meiner lokalen Identität und globalen Bewusstsein gar nicht so ein Widerspruch sein muss, wenn ich jetzt beides in dieser Spannung und dieser Komplexität halten kann.
Mhm. Ja, also das ist für mich sogar die Voraussetzung für eine Weltzentrierung, ist eine gesunde Integration. Alle anderen Wertesysteme in uns, alle anderen Ebenen, die wir im Rahmen unserer Entwicklung individuell kollektiv durchschritten haben, wenn wir sie nicht gesund integrieren und eine Achtsamkeit haben und alle Bedürfnisse, diese Vielfalt der Bedürfnisse auch adressieren und wirklich diese Bodenständigkeit, diese Verankerung auch im Ethno, in der Ethnozentrierung, werden wir eine gesunde Weiterentwicklung in die Weltzentrierung nicht haben, weil dann fehlt etwas an den Basisbedürfnissen, das wird uns immer wieder einholen. Also da kann ich dir nur zustimmen, ja.
Wenn ich dann noch ein positives Beispiel mit reinbringen darf, weil es meines Erachtens auch so eine Perspektive des Möglichen aufzeigt. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels, der vor zwei Wochen in Frankfurt auf der Buchmesse vergeben wurde, der ging ja an Navid Kermani, der, ich glaube, aus Ägypten kommt. Ich weiß gar nicht, aus welchem arabischen Land er kommt. Oder ist er vielleicht sogar Iran? Ich weiß es nicht. Hier in Deutschland aufgewachsen ist und dieses wunderschöne Buch geschrieben hat, wo er aus einer muslimischen Perspektive über die Schönheit des Christentums spricht. Und einer der Grunderfahrungen, die er anspricht, ist seine Erfahrung mit dem Kölner Dom. Er lebt in Köln. Das heißt, hier lebt jemand, der hat einen iranisch-muslimischen Hintergrund, bekennt sich zu seiner islamischen Identität, spricht aber von seiner ästhetischen Erfahrung des spezifisch Schönen am Christentum. Er arbeitet das in seinem Buch ja auch heraus, dass das Christentum eben, weil es im Christentum kein Bilderverbot gibt und auch in der speziellen christlichen Musik eine andere Ästhetik gibt es im Iran. Jetzt nicht im Gegensatz bilden, aber einfach anerkennen, was er hier in Deutschland erfährt und sich insofern, ich weiß nicht, ob er das so sagt, aber ich würde mich nicht wundern, sich hier auch als deutscher Muslim versteht, der genau diese Komplexität dessen, was hier auch zusammenkommt an hier christlich-abendländischen ästhetischen Werten und dem, was er aus dem Iran und aus seinem muslimischen Hintergrund bringt, zu einem zukunftsfähigen Ganzen zusammenbringt. Wenn solche Dinge gelingen, dann gelingt auch Identität und auch eine soziale, komplexe Identität auf eine neue Art und Weise.
Ja. Ja, schön, schönes Beispiel.
Mhm. Jetzt sind wir auch schon ein wenig über der Zeit. Ich hätte noch einige Fragen, aber ich möchte trotzdem auch einige unserer Zuhörer hier und Zuhörerinnen hier mit zu Wort kommen lassen. Ja. Und ich habe hier auch per E-Mail schon eine Frage direkt zur Identität. Da schreibt eine Hörerin, liebe Frau Villemont, die letzten Ausführungen zu einer neuen Vision vom Deutschsein finde ich sehr spannend, weil die Identifikation nicht daraus entsteht, woher ich komme, sondern welche Ideale und welche Visionen ich habe bzw. leben möchte. Ich denke, das wäre ein sehr großer Schritt gerade für Deutschland, der uns eine andere Form von Befreiung von Nationalismus geben könnte. Wie könnte eine solche Transformation angestoßen werden?
Mhm. Vielleicht könnte ein erster Schritt sein, überhaupt diese Frage so zu stellen. Mhm. Und also ich glaube sehr viel an der Kraft und der schöpferische Kraft des Einzelnen. Und einfach, wenn das ein Thema ist, andere Menschen finden, die Lust haben dazu, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, sie weiterzutragen in immer größeren Kreisen. Ja, also diese Frage in das Feld hineinzubringen, schon dieses Bewusstsein zu haben, ja, wir könnten vielleicht die Frage so stellen und vielleicht entwickelt sich die Frage weiter und kommen neue hinzu. Aber wir reden von einem Perspektivenwechsel in dem Moment. Ja. Und das könnte ein erster Schritt sein.
Ist ja auch vielleicht ein interessanter Aspekt, dass es manchmal ja auch wichtiger ist, welche Fragen man stellt, als welche Antworten man gibt.
Genau.
Und dass vor lauter Suche nach den richtigen Antworten man oft vergisst, dass es mindestens so wichtig ist, sich zu überlegen, was ist eigentlich die richtige Frage, die hier genau das anstoßt, was du ansprichst, nämlich auch eine Transformation des Bewusstseins, weil es sind meistens die überraschenden Fragen, die auch einen Bewusstseinssprung erlauben, weil sie eben genau deswegen überraschend sind, weil sie im bisherigen Konzept nicht vorkamen.
Ja.
Eine andere Frage, die uns von einem Hörer erreicht, der schreibt, mit den Menschen, die zu uns kommen, kommt ja auch die Globalisierung noch einmal viel intensiver zu uns. Und wir sehen das, was wir politisch tun oder lassen, eine globale Wirkung hat. Seht ihr in dieser unausweichlichen Einsicht auch einen Impuls, der mehr Menschen in ein weltzentrisches Bewusstsein wachsen lassen kann?
Mhm. Ja, also wenn wir beobachten, wie sehr wir miteinander vernetzt sind, auch durch die Informationstechnologie, und wenn ich an Teilhard de Chardin denke, mit der Idee der Noosphäre, der hatte damals noch gar keine Idee von dieser Technologie, er hatte aber die Vision der Noosphäre und das beschrieb er als die Erde wird ihre Augen bekommen und Menschen werden von Herzen zu Herzen miteinander verbunden, unmittelbar. Und ich denke, dass die Technologie genau dafür da sind, also in einem evolutionären Kontext und wir sind nur am Anfang, haben das Potenzial, das ist natürlich immer die Frage, wie Menschen das benutzen oder missbrauchen, aber diese Technologie haben das Potenzial, tatsächlich uns die Infrastruktur zu geben, schneller in Richtung eine Weltzentrierung zu gehen, weil wir tatsächlich innerhalb von Sekunden von allen Teilen der Welt miteinander verbunden sind. Und das ist auch ein unglaublich berührender und kraftvoller Aspekt. Und wir sind nur am Anfang. Aber das ist für mich so sehr tragend, diese Vision, dass diese Weltzentrierung nicht mehr sehr lange dauern wird. Mhm. Getragen durch die Globalisierung und die Technologien, ja.
Ja. Und natürlich damit auch seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt, weil die Frage der Globalisierung, gerade auch durch Techniken wie das Internet, dann auch sozusagen wieder die Frage stellt, wie wir Identität bilden können, wo, ich sage es mal so vereinfachend, ein Modell das amerikanische Modell ist, das sozusagen die Meshwork zur Identität wird als solches und der Amerika wahrscheinlich als die primäre globalisierte Gesellschaft, wenn ich das mal so sagen darf, hat das auch pioniert. Die Frage ist, sollen alle anderen Weltteile von Europa bis China neue Formen dieser amerikanischen Identität werden oder gibt es hier andere Varianten, wo kulturelle Tiefenaspekte, die in Amerika dann teilweise auch auf der Strecke blieben, im Identitätsprozess eine andere Rolle spielen. Das trifft auf China ja mindestens genauso zu wie auf Europa, auf Indien auch, wo sich sozusagen auch die Frage des, jetzt wo wir mehr und mehr per Knopfdruck permanent miteinander verbunden sind, stellt sich auch die Frage, wie stehen wir zueinander, welche Identitäten wollen wir auch füreinander sein, um füreinander auch was geben zu können. Das heißt, Indien, auch ein globalisiertes Indien wird wahrscheinlich am besten einen Beitrag zu dieser globalisierten Welt leisten können, wenn es zum Gutteil eben auch Indien bleibt. Mhm. Auf eine neue Art und Weise.
Vielleicht ist sogar diese Fragen, die wir jetzt hier im Feld haben, vielleicht sind sie schon sogar überholt. Also wenn ich die junge Generation betrachte, also zum Beispiel mein Sohn, 23 Jahre, und ich komme gerade aus Paris, aus einem Kongress, wo tausende von jungen Menschen gezeigt haben, was in ihnen steckt, welche Kraft. Ich habe den Eindruck, dass diese Frage der Identität für eine ganze, für diese ganze junge Generation, die eben als selbstverständlich erachtet, miteinander in Kontakt zu sein, jenseits von Ländern und Nationalitäten, sondern sie arbeiten, sie machen Start-up zusammen von Afrika, China, Europa, USA mit einer Selbstverständlichkeit, von denen wir weit entfernt sind. Und mir kam gerade jetzt die Frage, vielleicht ist es für Sie, wenn wir Sie fragen würden mit Identität, vielleicht ist die Identität, die sich darum bildet, definiert sich über das Miteinander schöpferisch sein. Also vielleicht könnte die neue Identität in eine Weltzentriertheit und darüber hinaus, dass wir alle Schöpfer sind.
Mhm. Spannend. Ich würde gerne noch eine letzte Frage mit reinbringen. Mhm. Und die geht mehr noch auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Und vielleicht ist es ganz gut, auch dort noch zurückzukommen, weil wir auch sozusagen auch wieder in der Aktualität der Flüchtlingskrise hier ankommen. Und da schreibt eine Hörerin, liebe Frau Wilmot, danke für die interessanten Ausführungen. Und ich finde es sehr wertvoll, dass diese Idee der Beteiligung aller Betroffenen, die große Herausforderung, die ich sehe, ist, wie gehen wir in den Prozess damit um, dass zum Beispiel die ethnozentrische Perspektive eine weniger differenzierte Sichtweise ist, als das Gegenüber halten kann. Was braucht es von zum Beispiel postmodernen Meme, um damit positiv umzugehen und nicht nur mit falsch verstandener Toleranz?
Mhm. Ja.
Eine spannende Frage.
Ja, eine spannende Frage. Die Frage ist, was passiert in der postmoderne Haltung, wenn wir in diese Naivität oder falsch verstandene Toleranz reingehen? Was ist unsere Motivation? warum tun wir das? Und ich habe oft in Deutschland erlebt, das wandelt sich, aber durch Geschichte, kollektiv, aber auch individuell, dass viele Verletzungen in der Ego-Bildung sind. Mhm. Und auch viele, möglicherweise auch Schuldgefühle noch vorhanden sind. Mhm. Und eine Möglichkeit, eine Erklärung könnte sein, dass sich durch diese enorme Toleranz und dem anderen mehr Raum geben, als vielleicht gut ist, dass es vielleicht damit zusammenhängt. Also hier geht es wirklich um die Balance zwischen anderen Raum geben, Wertschätzung und Respekt entgegenbringen, aber auch für mich selbst. Für mich als Individuum, aber für uns als Kollektiv, als deutsches Volk oder als Vertreter der deutschen Kultur. Also, dass wir da wirklich eine gesunde Balance herstellen. Wenn wir die nicht haben, werden wir möglicherweise immer wieder versucht sein, unreflektiert in eine übertriebene Toleranz reinzugehen, die keinem dient. Mhm.
Schön. Jetzt sehen wir auch schon über unsere Sendezeit hinaus. Wie gesagt, ich hätte noch weiter viele Fragen, aber ich glaube, wir haben auch einige Fragen wirklich hier auch aufmachen können. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, auch eure Perspektiven, auch eben mit dieser Idee, ein Social Architect aus einer integralen und evolutionären Spell-Dynamic-Perspektive hier mit reinzubringen. Es gibt eine Website, auch von Social Architect. Hast du die Website zufällig auch im Kopf? Ich habe sie gerade jetzt nicht
von mir. Ja, das ist ganz einfach. Das ist www.socialarchitect, alles zusammengeschrieben, .de.
Schön, da kann man sich auch über dieses Projekt, was auch ein Ausbildungsprojekt ist, mehr orientieren. Herzlichen Dank, Claudine, für deine Perspektiven hier und einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Danke dir sehr, Thomas. Vielen Dank für die Einladung und einen schönen guten Abend an euch allen.